Haus am Dom, der Podcast.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Themennachmittag mit dem Titel Einsamkeit, Annäherungen an eine gesellschaftliche Wunde. Was versteht man unter Einsamkeit? Wann ist ein Mensch einsam und wann nur situativ alleine? Welche gesundheitlichen Folgen kann Einsamkeit mit sich bringen? Gibt es gesellschaftliche Umstände, die Einsamkeit begünstigen? Was kann man dagegen tun? Kann es andererseits nicht auch wohltuende Einsamkeit geben? Zumindest gibt es eine lange Tradition, auch in der christlichen Kulturgeschichte, wonach das Alleinsein als ein Ort des individuellen Wachstums angesehen wurde und auch wird. Ist Einsamkeitsfähigkeit möglicherweise eine wichtige Komponente gelingenden Menschseins? Wie hängt beides miteinander zusammen? Heute Nachmittag versuchen wir, einen Einblick in diese Thematik zu geben.
Wo stehen wir jetzt eigentlich, Herr Schubin?
Herr Lorenz, gute Frage. Ich würde sagen, wir stehen an sich im Prinzip an einem interessanten Scheideweg. Ich glaube, wenn man das Thema jetzt ignoriert, wird das tatsächlich eine Wunde in einem ganz eklatanten Sinn, weil wir steuern ja jetzt in den nächsten 20 Jahren auf eine Situation zu, in denen diese Generation von Menschen, deren Lebenswelt tatsächlich stark partner- und freundschaftszentriert ist, massiv altert und dieser enge und wenig, ich würde sagen, sozusagen auf wenige Personen beschränkte Kern anfängt auch zu sterben. Und ich glaube, wir werden dann viel häufiger noch solche einsamen Bestattungen sehen. Wir werden dann halt auch immer größere Segmente haben, die tatsächlich von sozialer Isolation schon stark bedroht sind und betroffen sind. Und wir haben im Moment, bieten wir ihnen im Prinzip Einsamkeit ist da letzten Endes unausweichlich. So, wenn Menschen sterben, ist Einsamkeit etwas, an dem man nicht vorbeikommt. Und das sind ja häufig auch Beziehungen, die sind dann so, wie soll man sagen, elementar, dass sie nicht kompensierbar sind oder nicht, zumindest nicht vollständig ersetzbar sind. Und ich glaube, wir sind jetzt an dem interessanten Punkt, in dem richten wir uns darauf ein, einmal richtet sich der Sozialstaat darauf ein, aber richten wir auch uns als Gesellschaft darauf ein, diese Situation wieder anders zu begreifen als ein Privatversagen. Und ich bin irgendwie ganz positiv gestimmt, dass das passiert, also dass wir umdenken. Aber kann es auch verschlafen, so ist nicht.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Grabe, in der Praxis oder als Arzt, spüren Sie eine vermehrte Zunahme jetzt von der Patientinnen und Patienten, die jetzt nicht an Einsamkeit leiden? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Einsamkeit ja keine Diagnose, sondern die mit Phänomenen kommen, die mit Einsamkeit zusammenhängen. Können Sie da als Arzt eine Zunahme feststellen?
Ja, auf jeden Fall haben wir aus dem Bereich der Studierenden zunehmend Menschen bei uns, die über Vereinsamung in die Depression geraten sind, also wo es ein ganz wesentlicher Faktor war, dass jetzt in Zeiten des Lockdowns und des Online-Studiums soziale Kontakte wirklich eklatant gefehlt haben. Natürlich sind es dann vor allem auch die, bei denen auch noch innere Faktoren mitgreifen. Also wie ich sie vorhin versucht habe, kurz darzustellen, dass nämlich aufgrund schon unteroptimaler Bindungserfahrungen auch wenig Selbstvertrauen da ist, auf andere zuzugehen, wenig positive Erwartungen da sind, dass das klappen könnte, wenn ich jetzt einen Freund anrufe, dass es dann auch gut wird. Ja, und also wenig Möglichkeiten, mir selbst aus der Einsamkeit zu helfen. Und das verbindet sich dann oft in so einer Negativspirale zu immer einsameren Zuständen.
Herr Dr. Rau, Sie haben vorher gesagt, es gibt also Theorien, dass möglicherweise der Individualismus oder der Kapitalismus auch eine große Rolle spielt in der Vereinsamung oder für die Einsamkeit, wenn wir einmal diese Begriffe nicht ganz so scharf versuchen zu finden, und haben dann gesagt, naja, so einfach kann man es vielleicht doch nicht sagen. Also können Sie nochmal so aus Ihrer Sicht sagen, wie Sie das Phänomen einschätzen?
Einsamkeit als das subjektive Gefühl, das schmerzt, Diskrepanz zwischen reellen und ersehnten Beziehungen, das greift meiner Ansicht nach zu kurz. Wir können einfach auch wirklich Einsamkeit in der Moderne als die Form unserer Subjektivität begreifen. Das ist jetzt sozusagen wiederum keine Realdefinition, das ist ein Konstrukt, mit dem man arbeiten kann. Das macht zum Beispiel Michel Foucault und Richard Sennett eben in einem Seminar, das sie in den 1980er Jahren zusammengegeben haben. da versuchen die einfach, also beschreiben die Einsamkeit als die Art Patina unseres Weltzugangs, unsere Subjektivität ist sozusagen mit diesem Gefühl, mit dieser Erfahrung der Einsamkeit auf einer sehr tiefen Ebene verflochten, verwoben. Und es geht viel tiefer sozusagen als nur eben diese Form von, okay, mir fehlen gerade Beziehungen, ich hätte gerne davon mehr und dann wäre alles gut. Also da wird sozusagen auch sozusagen die Lösung der gesellschaftlichen Problematik nicht so einfach gedacht, weil es wird oft so getan, als stünden wir eigentlich nur einen Schritt vor der Beantwortung, also Lösung dieses Problems. Und ich denke, das ist zu einfach, das geht so nicht. Ja.
Ich habe in diesem Zusammenhang, was Sie gerade sagen, Herr Dr. Rau, in der Vorbereitung ein Lied entdeckt, von Mozart vertont, ein Gedicht aus einem Roman mit dem Titel Sophiens Reise. Und das Lied trägt den Titel An die Einsamkeit. Das ist 1780 wahrscheinlich in Salzburg entstanden. Und dort wird man überrascht, wenn man auf den Text hört. Dort heißt es nämlich, ich zitiere ganz kurz aus dem Lied, also gemeint ist die Einsamkeit, sei mein Trost, verschwiegene Traurigkeit. Ich flieh zu dir mit so viel Wunden, nie klag ich Glücklichen mein Leid. So schweigt ein Kranker bei Gesunden. O Einsamkeit, wie sanft erquickst du mich, wenn meine Kräfte früh ermatten. Mit heißer Sehnsucht such ich dich. Also wenn man das hört vor dem Hintergrund der derzeitigen Debattenlage, dann verfragt man sich, hat sich der Begriff und hat sich die Auffassung dessen, was Einsamkeit bedeutet, verändert oder hat sich unsere Form des Alleinseins verändert oder sind wir anders einsam als die Menschen damals? Also das ist ja wirklich ein eklatanter Bruch und deutet mehr in diese Richtung, was Sie auch beschrieben haben und Sie, dass Einsamkeit ja auch tatsächlich etwas Positives haben kann.
Ja, wobei in diesem Fall, also so spontan dieses Gedicht eher so ein bisschen als Vorgriff auf die Romantik auf mich wirkt, also so ein bisschen Verklärung der Weltabwendung und Selbstbezogenheit. Also und das deckt sich dann ja auch wieder mit einem in modernen Bindungstheorien vorkommenden Faktor, nämlich der Absonderung aus Selbstschutzgründen. Also sozusagen aus Selbstwertschutzgründen wenden sich Menschen von einer Gesellschaft ab oder von einer Gruppe ab, von der sie eher Verletzungen erwarten. Also um diesen Verletzungen zu entgehen, ziehen sie sich zurück und wie in diesem Beispiel, wo dann auch noch dieser Rückzug gerühmt wird, dann und was eben ja Selbstwerterhöhung bedeutet. Ja, es ist was Narzisstisches. Es ist Selbstwerterhöhung, wenn man sonst keine Schnitte kriegt in der Gemeinschaft, dann wenigstens im Rückzug gelingt.
Also Sie sagen, es hat einen zivilisationskritischen Aspekt auch, stark Zivilisation. Und ist der heute noch gültig? Gibt es sowas heute in dieser Form auch noch? Also diese bewusste Flucht und Rückzug aus der Zivilisation in die Einsamkeit, wo die Einsamkeit dann doch wieder als was möglicherweise narzisstisch Verklärtes erscheint?
Also jedenfalls individuell ja oft. Also wir haben, wir stellen das bei vielen Menschen, die vor allem so eine Selbstwerterhöhung als Abwehrmechanismus benutzen, also was man im Volksmund dann narzisstisch nennen würde, stellen wir fest, dass da so der Mechanismus häufig anzutreffen ist, die Trauben sind mir ja sowieso zu sauer. Ja, also ein verächtlicher Rückzug, weil in Wirklichkeit aber das nicht so bekommen ist, was sie eigentlich bekommen möchten. Und also ich denke, das ist kein Zug unserer Zeit, sondern das ist ein allgemeinmenschliches Phänomen, das es immer gegeben hat.
Herr Schobin, was ich Sie noch fragen wollte, auch im Anschluss an Ihren Vortrag, gibt es eigentlich Studien schon zu Einsamkeitsphänomenen jetzt in der Pandemie? Oder Sie haben sich ja eher auf 2008 bis 2018 berufen jetzt. Gibt es aktuell schon gute Studien dazu?
Genau, wir haben also für die erste Welle mittlerweile, würde ich sagen, ein relativ gutes Bild, wobei dieses gute Bild ist nicht unbedingt eindeutig. Also für die europäischen Länder natürlich eher und für die USA. Und wir haben tatsächlich relativ einen starken Anstieg von Einsamkeit in den meisten Studien. man muss immer sagen, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben auch sehr gut gemachte Studien, wo wir den nur ganz moderat sehen. Und das hängt halt tatsächlich so ein bisschen davon ab, ob man Leute eher Einsamkeit als ein Gefühl nachfragt oder ob man eher fragt, ob man andere sozusagen um die Ecke fragt und eher nach Beziehungsmustern und so weiter fragt, ist schwierig. Aber im Prinzip sagen die alle mehr oder weniger einhellig, Einsamkeit steigt an und ist im ersten Lockdown angestiegen. Wie ich finde, am besten vergleichbaren Daten zu der Situation vor dem Lockdown sind vom sozioökonomischen Panel wieder. Und da ist es halt so, dass man das über alle Altersgruppen sieht, aber bei den jüngsten Menschen am stärksten tatsächlich. Ein bisschen kontraintuitiv, aber es waren anscheinend die Jungen, die das am stärksten betroffen hat.
Herr Grabe, Sie haben vorher beschrieben, wie Sie, wenn Patienten zu Ihnen kommen, sozusagen eine dreiwöchige Klausurzeit anordnen. Ich habe mich gefragt, wie das bei Ihren Patientinnen und Patienten ankommt, wie die darauf reagieren und ob es nicht auch Patientinnen und Patienten gibt, wo Sie sagen, genau da sollten wir das nicht tun, also diese Klausurphase mit 3 Wochen.
Ja, die gibt es selten aber. Und interessanterweise haben mir bislang wirklich alle, die diese 3 Wochen Kontaktsperre dann durchlaufen hatten, gesagt haben, dass das eine sehr wichtige Zeit für sie war. Also bis dahin, also wir bekommen immer wieder gesagt, das war die wichtigste Zeit überhaupt. Dass es wirklich was ganz Besonderes ist, sich selbst mal erleben zu dürfen, ohne dem jederzeitigen Zugriff aller Bezugspersonen ausgesetzt zu sein. Und das ist eine besondere Chance. Es gibt, also wir haben ja auch psychiatrische Stationen, also wo das gar nicht angezeigt wäre, also vom ganzen Setting her, aber auch von den Störungsbildern her, ist eher gerade wichtig, manchmal wichtig ist, dass der Kontakt gut gehalten wird und wieder verbessert oder intensiviert wird, der vielleicht ein bisschen abgerissen ist. Da gibt es unterschiedliche Situationen, aber auf eine psychosomatische Station kommt ja jemand auch, um sich selbst besser zu verstehen, auch um innere Konflikte zu verstehen, und dazu braucht es Abstand.
Was man jetzt häufiger lesen kann, ist, dass durch die Pandemie zumindest die Stigmatisierung, ich hatte das ganz kurz am Anfang erwähnt, möglicherweise etwas abnimmt. Und das könnte vielleicht damit zusammenhängen, was Sie erläutert haben, nämlich dass man darüber spricht, was ja auch mit ein Grund war, jedenfalls ist mir das so begegnet, warum eben in Großbritannien dieses Ministerium oder diese Einrichtung gegründet wurde, dass dieses Thema in die Öffentlichkeit kommt, um eben Menschen es leichter zu machen, darüber zu sprechen, also dieses Versprachlichen. Sehen Sie das auch so, dass möglicherweise das zur Sprache bringen, die Stigmatisierung etwas einebnen könnte oder dass es Menschen leichter fällt, darüber zu sprechen, weil eben auch in der Öffentlichkeit mehr darüber gesprochen wird?
Ich glaube, wenn man die aktuelle Lage vergleicht, sind vielleicht so die Nachkriegszeiten ein ganz guter Vergleichshorizont. Wenn man dann eine Situation hatte, wo nicht nur über Einsamkeit gesprochen wurde, zumindest es gibt so Daten von Google, wo die Wortfrequenzen in Büchern auszählen, und wenn man sich fragt, welches das einsamste Jahrzehnt der letzten 200 Jahre war, dann würde Google sagen, das waren die 50er Jahre, weil nie wurde das Wort Vereinsamung oder Einsamkeit häufiger verwendet als in der Zeit. Und das ist ja auch komplett plausibel, wenn man sich die Erfahrung davor anschaut oder sozusagen kurz in Erinnerung ruft. Das Interessante ist aber, dass Einsamkeit da vor allen Dingen auch als ein Kollektivphänomen verstanden wurde. Ich glaube, wir könnten heute sehr viel über Einsamkeit reden. Das Problem ist eher, dass wir auch anfangen müssen, sozusagen die Zuschreibung, die damit zusammenhängt, nämlich du bist schuld, in eine zu verwandeln, zu sagen, naja, vielleicht bist du auch schuld, aber nicht nur, weil es gibt ja diese auch systematischen Faktoren, die das wahrscheinlich machen. Und dann die Frage, die dann wichtig ist, wie füllt man so ein Erlebnis, das negativ für die Person ist, wiederum mit sozialem Sinn? Und da hatte die Nachkriegszeit natürlich irgendwie ein Angebot, und das war ein kollektives Opfer. Das christliche Angebot geht ja immer ein bisschen anders, weil das, was man in Chile sieht, in unterschiedlichen Variationen natürlich irgendwie mit sozusagen mit solchen Ideen wie Imitatio Christi zu tun hat. Nachahmung des Lebensweges Christi zum Beispiel ist so eine typische Figur, die funktioniert nochmal anders als Kollektividee. Aber wir brauchen wieder vielleicht so eine irgendwie andersartige Kollektividee, und diese Pandemie ist jetzt vielleicht sowas. Ich weiß noch nicht genau wie, aber im Moment ist es zumindest so, dass es wieder als ein Kollektivereignis erlebt wird, und vielleicht resultiert daraus auch wieder eine Form, das anders zu greifbar zu machen. Aber naja.
Also das kann ich bestätigen, auch aus persönlichen Erfahrungen mit Bekannten, dass zum Beispiel ein älteres Ehepaar sich sehr stark zurückgezogen hat, jetzt während der Corona-Zeit, bislang nicht geimpft, also kommt vielleicht eine andere Zeit, aber das ganz klar mit Verantwortungsübernahme begründet hat und die übrige Familie das auch mit Verantwortungsübernahme begründet hat, dass sie eben tatsächlich kaum Realkontakt gehalten haben. Also dass ein Zustand, der bis vor kurzem noch beargwöhnt worden wäre oder auch zu einer gewissen Diskriminierung geführt hätte, nämlich habt ihr gar keine Freunde oder was mit euch los, dass das jetzt durchaus mit dem Etikett verantwortungsvoll versehen kann. Und ich kenne auch solche und solche. Also ich kenne einige Leute, die sehr selbstbewusst mit dem Etikett verantwortungsvoll versehen und da auch ganz zufrieden mit sind, wie sie das managen. Und natürlich gibt es auf der anderen Seite auch die Vereinsamten, die dran leiden und keine Lösung finden. Das gibt es auch. Aber ich finde, es teilt sich gerade in beides. Also und gesellschaftlich ist durchaus bei entsprechender Präsentation einem die Anerkennung jetzt auch fast sicher. Also, dass man sich vernünftig benimmt, natürlich nicht in Urlaub fährt und auch natürlich keinen einlädt, das wäre ja wohl nicht in Ordnung. Oder andererseits auch gar nicht unbedingt zugeben darf, dass man eine große Familie eingeladen hat gerade, zum Beispiel.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf mögliche Ursachen eingehen, warum bestimmte Personen eher dazu tendieren, einsam zu werden als andere. Sie haben jetzt einerseits gesagt, dass es ein Stück weit zur existenziellen Grundsituation des Menschen dazugehört. Jeder Mensch ist mal einsam und je nachdem, wie er das gelernt hat, damit umzugehen, deutet er das vielleicht auch noch ein bisschen anders. Ich habe jetzt aber im Vorfeld eine Studie gelesen, das fand ich ganz interessant, dass es eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, wenn man eine genetische Disposition dazu hat, eher misstrauisch zu sein, eher zurückgezogen, eher ängstlich, dass man dann auch eher Einsamkeit oder eine Vereinsamung, dass man einer Vereinsamung anheimfallen kann. Also sozusagen, es gibt auf der einen Seite gesellschaftliche Faktoren, zum Beispiel ja Rituale, wie Sie das in Chile beschrieben haben, die das vielleicht etwas abfedern und auffangen. Und da gibt es auf der anderen Seite, jedenfalls laut dieser Studie, auch Persönlichkeitsmerkmale. Es gibt manche Menschen, die tendieren eher dazu und andere weniger. Kann man dazu noch mal etwas genauer sagen? Stimmt das so einfach? Kann man sagen, es gibt eine genetische Disposition und die muss natürlich nicht durchschlagen, aber die kann durchaus zum Tragen kommen?
Also bei Neurotizismus ist das ja beispielsweise so wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, ob Sie die Studie meinen, aber bei Neurotizismus ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das bis zu einem gewissen Grad halt vererblich ist. Man muss immer dabei vorsichtig sein, was man darunter versteht wissenschaftlich. Man versteht dabei im Prinzip, wenn man so was sagt wie 50% erblich, dann ist das meistens über alle Lebensspannen hinweg. Und das ist ein bisschen kompliziert, weil wir würden immer denken, jemand hat ein Gen und dann passiert was. Aber es passiert natürlich in Interaktion mit einer relativ komplexen Umwelt. Dass der Mensch, das ist jetzt eine anthropologische Frage, aber unter Umständen auch eine biologische Frage, also sozusagen die Gretchenfrage, wer gibt es Menschen, die nicht einsam sein können, gewissermaßen, und dann ist die nächste Frage, gibt es dann sozusagen Stellrad, das heißt, gibt es Menschen, die von ihrer Disposition her eher zu Einsamkeitsgefühlen neigen? Ich halte das für plausibel, gerade wenn man sich überlegt, dass, also das, was die Neuropsychologen uns erzählen, ist ja letzten Endes, dass das ein Offshoot des Schmerzsystems ist. Das heißt, da hat die Evolution irgendwann das Schmerzsystem so umfunktioniert, dass es neue Funktionen übernommen hat, und die mussten einen Selektionsvorteil gehabt haben. Das heißt, die Population, die auf einmal Einsamkeit empfinden konnte, hat einen Überlebensvorteil. Wenn das stimmt, dann ist das natürlich ein feines Rädchen, weil vielleicht auch Leute, die zu viel Einsamkeit empfunden haben, einfach sozusagen auf der anderen Seite auch wieder runtergefallen sind. Und dann würde man automatisch erwarten, dass in der Population eine natürliche Variation, wenn man so will, von Einsamkeitssusceptibilität gewissermaßen existiert. Ist plausibel auf jeden Fall. Ich glaube, gut untersucht ist das nicht, aber plausibel ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und das ist dann so, wenn man, was wichtig bei der Geschichte ist, das wäre ein Grundrauschen, das unter allen Gesellschaften liegen müsste. Und zwar ziemlich gleichmäßig. Also wenn das wäre etwas, das würde man praktisch unabhängig von jedem sozialen Kontext überall als Grundrauschen in der Variabilität von Einsamkeitsdispositionen erwarten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man überall, egal wo man hinguckt, zwischen Kulturen sozusagen extrem viel Rauschen findet. Sicher. Das sehen also auch die paar Daten, die wir jetzt auf Umfragebasis haben, da ist wahnsinnig viel Rauschen drin. Also man sieht da ja diesen Zusammenhang zum Beispiel mit Geschlechterungleichheit, der ist schwach letzten Endes. So, ne? Also der ist da, aber der natürlich ist da viel, so, auf der Individualebene ist da viel drin, klar.
Ja, ich würde gerne noch ergänzen. Also sicherlich, also es ist ja unbestritten, dass es eine genetische Veranlagung für Ängste oder Depressivität gibt. Ja, also dass die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression zu erkranken, höher ist, wenn die Eltern und Großeltern auch schon eine hatten. Aber ich denke trotzdem, dass um dieses Phänomen Einsamkeitsgefühl, also an Einsamkeit zu leiden, zu erfassen, das nicht ausreicht. Also da gibt es nämlich auch noch andere Persönlichkeitsfaktoren. Zum Beispiel gibt es Menschen, also man würde es so als schizoide Persönlichkeiten bezeichnen, die ihr Leben lang nicht viel Kontakt wollen. Die fühlen sich ganz sichtlich am wohlsten, wenn man sie in Ruhe lässt. Also wenn sie beim Einkaufen und beruflich vielleicht hier und da mal so ein bisschen Kontakt haben, das brauchen sie dann auch. Also nicht ganz ohne geht es auch nicht, aber wenn man sie ansonsten in Ruhe lässt, dann geht es ihnen am besten. Und da ist überhaupt kein subjektives Leiden an Einsamkeit. Das gibt es eben auch. Ja? Also ich glaube aber, das mag natürlich auch daran liegen, dass das jetzt auch meine Profession ist. Ich denke, der wesentliche Faktor, ob jemand an Einsamkeit leidet und auch aus Einsamkeit sich nicht wieder raushelfen kann, ist doch, was er in Bezug auf Bindung in seinem Leben an Erfahrungen gesammelt hat. Und vor allem da, was er in der frühen Kindheit erlebt hat, was da offen geblieben ist, was da an Bedürfnissen stehen geblieben ist, ohne dass ihm das bewusst ist. Und was ihn dann aber als großen erwachsenen Menschen doch in eine gewisse Hilflosigkeit bringt, sich aus diesem Druck der Einsamkeit, den er empfindet, aktiv zu befreien.
Ja, ich würde sagen, das stimmt und da gibt es unendlich viele schöne, spannende Deutungen, also sozusagen, was die primären Sozialisationserfahrungen angeht. Und Long und Averill zitieren Winnicott, ich weiß nicht, ob Sie den auch kennen, der ein ganz schönes Bild formuliert hat, wann ein Mensch sozusagen zur schlechten Einsamkeit tendiert und wann das Alleinsein als eben im Grunde positiv erfahren wird und eben auch gar nicht als...
Winnicott, Entschuldigung, nur für die Zuschauerin, können Sie nochmal sagen, wer das ist?
Ein Psychoanalytiker und Kinderarzt aus den 50er Jahren, England, Großbritannien. Und er hat dieses schöne Bild ins Spiel gebracht, dass er meinte, wenn das Kind in seiner Entwicklungsphase sozusagen von den Eltern in einem harmonischen und homogenen Raum gelassen wird, während es die Welt entdeckt, beim Spielen zum Beispiel, und es gleichzeitig machen kann, was es will, dass da niemand interferiert, niemand reinfunkt und sagt, es gehört sich aber so, es gehört sich so, sondern einfach diesen Raum des Selbstentdeckens hat und gleichzeitig eben ein Rahmen gesteckt ist, innerhalb dessen sich das Kind wohlfühlen kann, also nicht bedroht fühlt, dann ist das die beste Voraussetzung, um später als Erwachsene auch eine gute Einsamkeit erleben zu können, die dann praktisch auch keine Einsamkeit mehr ist. Also das Spannende, er geht tatsächlich so weit zu behaupten, dass Glück diese Sozialisation perfekt, sage ich mal, dann weiß der Mensch auch gar nicht im strengen Sinne, was Einsamkeit wäre. Glaube ich, das geht zu weit zu sagen. Ich glaube eben, es gibt eben auch diese Signalfunktion, diese physiologische, die man einfach nicht wegsublimieren kann sozusagen. Aber es ist ein einfach sehr schönes Bild, das auch wiederum eines von vielen anderen Möglichkeiten ist, um diese bindungstheoretische Ebene mit ins Spiel zu bringen. Ja.
Also es gibt, das berührt einen sehr, sehr interessanten Punkt und der ist die Frage, wie gesellschaftlicher Wandel und kindliche Sozialisierung zusammenhängen. Das ist meines Wissens nicht wirklich untersucht bisher. Ist ja auch sehr schwierig, weil wir letzten Endes auf dieses Thema relativ spät gestoßen sind und das dann erst, im Prinzip ist das ein Thema für Historiker, aber die können dann natürlich hinterher nicht sagen, wie einsam waren die Leute, das fällt ihnen relativ schwer. Was mir bei meinen Studien aufgefallen ist, dass solche Leute, die sehr, sehr extreme Vereinsamungskarrieren haben, sehr häufig auch solche dyadischen Mutter-Kind-Bindungen zum Beispiel hatten. Also das waren Leute, die in wichtigste Bezugsperson die Mutter das ganze Leben war und die da aus dieser Bindung niemals rausgekommen sind. Das mag jetzt ein bisschen Zufall sein, weil so ein Sample mit 70 Leuten ist ja klein und die Leute, die so eine extreme Vereinsamungskarriere machen, sind dann halt auch sehr rar einfach und auch schwer zu interviewen. Und dann hat man halt die wenigen. Aber das ist auf jeden Fall auffällig, dass sie dieses sozialisatorische Muster hatten. Also da war, wenn man so will, die einzige zentrale Bindungsperson das gesamte Leben über die Mutter und die verstirbt dann irgendwann. Und diese Leute hatten dann tatsächlich auch einen sehr ja, anderes Verhältnis zu ihrer sozialen Umwelt, als man das normalerweise kennt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das als Psychiater einschätzen würde, aber was die machten, ich würde das, meine Beschreibung dafür ist antisoziale Geselligkeit. Also die deuteten gewissermaßen Rückweisung durch die Umwelt in positive Anerkennung um. Also beispielsweise habe ich da einen Herrn in Erinnerung, der war noch in so einer Kirche, irgendwie, das war seine Residualbindung und dort war er aber nicht gut gelitten. So hatte ich ihn auch gefunden über einen Pastor, der hatte mir ihn empfohlen, weil er sagte, wenn er mit einem einsamen Menschen sprechen wollen würde, dann müsste ich mit dem sprechen. Und der sagte mir dann nur, wie fürchterlich diese ganzen anderen Gemeindemitglieder sind und wie sehr er die verachtete und so weiter. Und der Grund war, der empfand jedes Mal, wenn er Verachtung von denen erfuhr, dass er besser war als sie. Und deswegen machte er das. Und das sind schwierige Menschen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das auf alle solche Karrieren verallgemeinern lässt, aber das spricht auf jeden Fall dafür, dass diese, wie soll man sagen, frühkindliche Bindungsphase und die ganze Ablösungsphase von den Eltern dann eine Riesenrolle spielt, gerade für solche ganz langen, lebenslangen Vereinsamungskarrieren.
Hier sind wir an einem wichtigen Punkt, also diese Selbststabilisierung durch Verachtungspraktiken, wenn man das mal so ganz einfach ausdrücken mag. Da gibt es ja auch in der Diskussion so ein Feld, wo man sagt, dass Einsamkeit, Vereinsamung, Isolation möglicherweise auch gesellschaftspolitisch virulent werden kann, also hinsichtlich Institutionen, Vertrauen, Verlust in Institutionen, demokratiegefährdende Maßnahmen und so weiter. Ich komme jetzt nur gerade darauf, weil Sie so ein bisschen in diese Richtung auch argumentiert haben. Kann man sowas feststellen oder würden Sie da eher sagen, naja, man muss eben genau gucken, was man eben unter Einsamkeit versteht?
gut, also ich glaube, ich bin tatsächlich auch der Autor der einen Studie dazu. es gibt einen auf Makroebene einen starken Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Vertrauen, also Vertrauen in die Polizei, Vertrauen in die Justiz, Vertrauen in die Parlamente. Oder Systemvertrauen, könnte man auch so etwas grobspuriger sagen, und Vereinsamung. Und es gibt gleichzeitig ein ziemlich starkes zwischen intersubjektivem, interpersonellem Vertrauen, also Vertrauen in meine Nachbarn, Vertrauen in nahe Personen und Einsamkeit. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, wie Einsamkeit ein gesellschaftliches Problem wird und nicht nur ein Problem für Gruppen, weil es ist ja klar, es ist, wenn man einsam ist, ist das für die Person ein großes Problem und dann gibt es unterschiedliche Mechanismen, dann verursachen die Kosten für das Gesundheitssystem. Es gibt all diese Kausalmechanismen, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie ein gesellschaftlich zu adressierendes Problem, aber in dem Moment, sozusagen, wenn man sich über einen Mechanismus nachdenkt, der die gesellschaftliche Ordnung als solche auch destabilisieren kann, dann ist es tatsächlich, glaube ich, die Frage des Vertrauens. Wenn man große Gruppen hat, die ein destabilisiertes Vertrauen in Politik, aber auch in ihre Mitmenschen haben, ist das eine im Prinzip nicht mehr gut organisierbare Gruppe, ganz aus einer ganz fundamentalen Perspektive. Wenn man Gesellschaftsvergleichen guckt, wo die meisten Menschen einsam sind, sind es halt bei uns auch, wenn man so will, jetzt nicht direkt Failed States, aber wir finden es in Europa zum Beispiel vor allem in Osteuropa. Die haben den Zusammenbruch einer sozialen Ordnung erlebt und die soziale Ordnung, die danach gekommen ist, ist nicht sozusagen befriedigend auf dieser ganzen fundamentalen Ebene. Man kann der neuen sozialen Ordnung nicht trauen und man kann auch den Mitmenschen nicht trauen. Und das ist so ein Gefälle. Und ich denke, das führt dann zu so einem Lock-in letzten Endes, der auch demokratische Institutionen irgendwann schwer belastet. Ich halte das für sehr plausibel, aber wie gesagt, da müsste noch auch einiges mehr geforscht werden, weil ich stehe da ziemlich alleine mit dieser Studie.
Vielleicht gibt es noch Ergänzungen bald. Wollen wir nochmal so ein bisschen in Richtung Wege aus der Einsamkeit, also vielleicht, Herr Rau, gibt es so etwas wie eine Kunst, gut einsam zu sein, würden Sie sagen, man kann so etwas auch sich aneignen oder ein positives Verhältnis dazu gewinnen, natürlich jetzt nur, wenn man nicht durch äußere Zwangsmaßnahmen, wie auch immer, in Einsamkeit gezwungen ist. Also natürlich freiwillig, damit irgendwie gut umzugehen, also einen guten Umgang mit eben Einsamkeitsphänomenen, die offensichtlich zu uns Menschen dazugehören?
Die gibt es sicher, aber ich tue mir als Philosoph schwer, hier Ratschläge zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sozusagen schnell vulgär wird, es wird schnell sozusagen, es gibt eine Richtung, die mir persönlich unangenehm ist, aber ich glaube, tatsächlich, ich meine, zum Beispiel, es gibt ja den Ausdruck der Einsamkeitsfähigkeit. Also, dass wir, hat auch schon Nietzsche formuliert, dieses, wir müssen lernen, allein sein zu können. Sozusagen als eine Tugend in der Moderne, die wichtig ist, uns sozusagen dieses Selbstverhältnis auszutarieren mit den Ansprüchen, die wir gegenüber einer sozialen Gemeinschaft formulieren. Und das ist jetzt erstmal nichts besonders Positives oder das ist nichts, was uns glücklich macht, aber es ist was, was uns autonomer und selbstständiger macht. Sozusagen, das ist vielleicht dahingehend auch jetzt sozusagen keine. Also es gibt diese Momente des großen Glücks in der Einsamkeit, im Naturerleben und so weiter und so fort, die jetzt sozusagen mit einem Ratgeber anvisieren zu wollen und angehen zu wollen, halte ich für schwierig. Aber dieses, dass Einsamkeit oder dieses Ertragen von Einsamkeit uns irgendwie auch zu reiferen Menschen macht und zu mündigeren Bürgerinnen und Bürgern, ich glaube, daran kann man wenig rütteln, auch wenn es sozusagen erstmal kein ja, angenehmer Weg ist, das zu lernen, sozusagen, das mit sich selbst Alleinseins auch. Ja.
Was sagen Sie als Therapeut, Herr Dr. Grabe? Kann man sagen, jenseits der, auch der therapeutischen Behandlung in der Psychiatrie oder in der Praxis für sich einen guten Umgang finden, wenn man punktuell Einsamkeit empfindet oder so etwas?
Ja, und ich glaube, ich denke schon. Und ich glaube, eine Falle kann sein, Einsamkeit zu lange nicht wirklich merken zu wollen und dann auch schon relativ tief reinzurutschen oder auch Einsamkeit zu veredeln und schön zu reden. Ich glaube, um mich aus Einsamkeit befreien zu können, muss ich mir auch eingestehen, dass ich ein soziales Wesen bin, dass ich Bedürfnisse da habe, mal mit irgendjemand zu reden. Also relativ basale und vielleicht auch schlichte Bedürfnisse. Und dass es mir zum Beispiel an einem freien Samstagvormittag besser tut, als mich in ein kluges Buch weiter zu vertiefen und da voranzukommen oder schon am Morgen ein gutes Stück an der Vortragsvorbereitung fertig zu bekommen, dass es mir besser tut, einfach mal ins Städtchen zu gehen, dann ein bisschen herumzuwandeln, halb sinnvolle Einkäufe zu machen und dabei aber drei Nachbarn zu treffen, mit denen ich über irgendwas reden kann. Ich komme erfüllt und fröhlich zurück, trinke noch einen Kaffee und dann kann ich wieder weiterarbeiten. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich mir eingestehe, ich bin nicht erhaben über diese sehr menschlichen, sehr basalen Bedürfnisse. Und wenn ich sie spüre, dann erfülle ich sie mir einfach auch mal. Ich glaube übrigens, die Kirchen haben leider nicht viel kompensiert. Also haben leider nicht sehr viele erreichbare, bekannte, gute Angebote geschaffen. Also es geht bis dahin, dass ich den Anschlag an einer Kirche jetzt neulich las, Gottesdienste müssen bis auf Weiteres wegen Corona leider ausfallen, aber man könne sich Andachtsmaterial im Pfarrbüro anfordern. Es wird einem dann zugeschickt. Ja, also, dass die Kirche, also, dass ich weithin beobachte, dass da auch so ein bisschen was Resignatives drin ist und leider wenig von diesem proaktiven spürbar war, dass unsere Zeit, unsere Gesellschaft gut brauchen könnte.
Für mich war das ein ganz toller erster Aufschlag zu diesem Thema, um ein bisschen die Diskussionslage zu erörtern. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Bei Ihnen, Herr Dr. Rau, bei Ihnen, Herr Dr. Grabe, bei Ihnen, Herr Dr. Schobin. Ich wünsche Ihnen alles Gute, trotz allem einen guten Sonntag, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.